Die Herbeikunft des göttlichen Gnadenreichs. Das Reich der Seligkeit, ohne Macht, ohne Geld und ohne Geist, hängt nicht in der Luft. Die Sehnsucht nach ihm ist so sehr schon in Erfüllung gegangen, dass es eigentlich gar nicht mehr bevorsteht, sondern bereits im Augenblick seiner hoffenden Verkündigung auch schon eingetreten war. Ist der Glaube daran auch nur so groß wie ein Senfkorn, dann wird auch schon die Zukunft in die Gegenwart hereingerissen. Über der Polyphonie des Stürmerspruchs Matthäus 11, 12, der den Leitgedanken aller Logia enthält, ertönt die hohe und selige Oberstimme, die als führender Diskant das ganze widerspenstige Orchester spätjüdischer Reichsgottesbestrebungen sich unterwirft. Unaufhaltsam rückt das Reich Gottes aus seiner Vorbereitung im Himmel heran, und der Gläubige zwingt es mit seiner Inbrunst aus der Zukunft in die sofortige und leibhaftige Gegenwart. Ahnung hat sich zu Gewissheit verdichtet in der unvergleichlichen Beseelung und Erlebniswucht der jesuischen Enderwartung, wo ein gegenwärtiger Glaube vor lauter nicht mehr erwarten können, ein übermächtiges Du-Gebilde vom beseligendem Gottglauben aufschluckt und damit nicht sowohl eine leere, unerlebte Zukunft, sondern eine tausendjährige Religionsvergangenheit in sich aufleben lässt. Eine unglaubliche Lebenssekunde auf semitischem Erdreiche. Reine, zweckbefreite Ekstase. Den Harnisch des Willens hatte der semitische Blutgeist abgelegt. Ihn umhüllte nun der lichte Mantel symbolischer Schauung. Und dabei war der, dem diese einmalige Durchleuchtung aus den außermenschlichen Elementen beschieden war, Vollblutjude. So unjüdisch seine Verkündigung klingt, so durchaus jüdisch klingt sie doch auch wieder. Diese harte Gottesphysik ist das wahre Gegenteil alles griechischen Idealismus. Diese Härte für eine Wirklichkeit, die nicht aus Dingen und Tatsachen sich zusammensetzte, sondern fluidal als bewegte seelische Kraft von oben in die Welt des Intellekts und Willens gärungserregend einsickerte, musste sich auch im Kampf um sie ausdrücken. Dieser Kampf für das Reich der Ohnmacht, das das Reich göttlicher Güte war, hat die Religion, an der es die neue zarte Blüte bildete, gespalten. Der Jahweismus, auch der prophetische, ist in zwei Stücke geschnitten worden durch die Verkündigung des Jesus. Mit diesem Nachweis treiben wir vorwiegend Gemeindepsychologie. Wir tragen die Stellen der Überlieferung zusammen, aus denen hervorgeht, dass die Urgemeinde ihrem Jesus das völlig vernunftwidrige Ziel steckte, Kämpfer zu sein gegen den Machtgott, dessen Wille nicht in der unbegrenzten Vatergüte für die Seinen bestand. Dementsprechend bot er seinen Willen auf in Gebärden, die auf einem anderen Felde wirksam waren und zum Siege führten, als auf dem Felde einer im Besitz von Geld und Geist sich entfaltenden Erfolgsgröße. Erstens. Laut jesuischer Verkündigung ist auf Erden das Reich Gottes auf dem Wege des Willens und menschlichen Gutverhaltens herbeizuführen, als der Zustand reinlichen Zusammenlebens und dem unbedingten Glauben an eine Erhörung der vor Gott gebrachten Bitten. Jesus steht allerdings unter einem Ideal, wenn auch durchaus nicht unter einem griechischen. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, tut ihr es von euch aus auch ihnen. Denn darin bestehen Gesetz und Propheten. Matthäus 7,12. Man ist versucht, sich zu fragen, was für ein von Grund aus feiner und anständiger Mensch Jesus gewesen sein muss, dass er aus der Unsumme rabbinischer Lebensregeln gerade diesen Satz herausgriff und in die Mitte eines ekstatischen Bekenntnisses rückte. Etwas Ritterliches liegt auch in seinem Verzicht auf Rache. Rachegefühl ist ein menschlicher Grundtrieb, aber er muss umgebogen werden. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich sage euch, dem Bösen nicht Widerstand leisten. Aber wenn einer dir auf die rechte Wange einen Backenstreich versetzt, so reiche ihm auch die andere. Wenn einer rechthaberisch auftritt und deinen Rock verlangt, gib ihm auch den Mantel. Matthäus 5, 38-40. Also wird wieder der Grundgedanke des Reichs vom einzelnen Bürger verlangt. Keine Macht ausüben und an keinem Besitze hangen. Und gerade darin, in dem Verzicht, soll die kämpferische Haltung bestehen. Der Feind soll überwunden werden, indem man ihm den Charakter des Feindes raubt, seine Gefährlichkeit gegenstandslos macht. Man darf hier an die köstliche Schlauheit der Märchen erinnern, wo es Zwerg und Däumling beherzt mit plumpen und rohen Tölpeln aufnehmen und ihnen eine Nase drehen. Unbedingt fantastisch war das jesuische Vergebungsideal nicht. Macht wurde Ohnmacht, wenn man ihr das Wasser abgrub. Es ist auch nicht gesagt, dass nur eine kindische Gemütsverfassung sich auf einen solchen Vorschlag einlassen könnte, sich ohne sofortige Erwiderung des erlittenen Schimpfes ohrfeigen zu lassen. Man setze den Fall einer Wette zwischen Sportsleuten, ob dieser äußerste Grad von Selbstbeherrschung überhaupt aufgebracht werden könne, dass man sich von jemand, den man eigentlich hasst, ins Gesicht schlagen lässt, ohne mit der Wimper zu zucken und Man wird die Forderung des Jesus, den Feind zu lieben, von der Wirklichkeitsseite erfassen, von der sie auch die Urgemeinde in Angriff nahm, eine letzte Überwindung seiner selbst um der Erreichung des Zieles willen, wieder einen auf dem Boden des Reichs herüberziehen und so dem bösen Feinde einen Fußbreit seiner Herrschaft entreißen. So enthüllt sich die verlangte Friedensliebe als Kampfesstimmung. Ähnlich steht es mit allen jenen Sprüchen, in denen Jesus Reinheit fordert. Reinheit war freilich nicht der ureigene Boden seiner Verkündigung. Dem ausgesprochenen Reinigungssakrament des Täufers hatte er sich ja dann entzogen. Dennoch ist das Verlangen der Reinheit neben der Liebesgesinnung eine innerste Bedingung der Reichsmitgliedschaft. Fast möchte man denken, sein Reinheitsgebot nehme eine Richtung ins Ästhetische. Dort der Mut, hier der Geschmack. Alles soll sich sauber ansehen, was im Gottesreich Geltung hat. Anders als anständig darf es nicht zugehen. Aber eben ins Innere gewendet, da das Reich Gottes doch inwendig in euch ist. Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, das ihn verunreinigen könnte, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist es, was ihn verunreinigt. Markus 7,15. Mit einem solchen Grundsatz ist das Gesetz erst recht auf den Kopf gestellt. Das Kultische ist als höchster und oberster Wert verabschiedet, wenn nicht überhaupt um seinen Wert gebracht. Jesus ist über dieser unabwendbaren Folge selber erschrocken. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der ihn kniefällig anflehte und sagte, wenn du willst, so kannst du mich rein machen. Jesus antwortet, ich will es, werde rein. Und alsobald wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein. Und er sprach strenge zu ihm, jagte ihn weg, und sagte ihm, hüte dich, nicht, dass du jemanden etwas davon sagst, aber geh und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung das, was Moses verordnet hat, zum Zeugnis für sie. Markus 1,40-44. Ähnlich bei den 10 Aussätzigen. Und er sagte ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, wurden sie rein. Lukas 17,14. Ein Umstand aber berührt Jesus dabei abstoßend, eben im Hinblick auf das kultische Ideal der Juden. Einer nun, als er sah, dass er geheilt war, kehrte zurück und pries Gott mit lauter Stimme und erwarf sich ihm zu Füßen, indem er ihm dankte. Und das war ein Samariter. Jesus versetzte, sind nicht ihrer zehn rein geworden? Wo sind die neun? Hat sich keiner gefunden, um Gott die Ehre zu geben, als dieser Fremde? Lukas 17, 15-18. Daran schließt Lukas dann unmittelbar den Spruch vom inwendigen Reich. Nicht leicht an einer anderen Stelle der synoptischen Erzählung tritt der mächtige Sprung deutlicher hervor, mit dem Jesus sich von jüdischer Gesinnung entfernt. Aussatz ist für den Juden die ekelhafteste Krankheit, weil sein kultisches Ideal Reinheit heißt. Jesus heilt 10 Aussätzige, 9 danken nicht, es sind Juden. Ein 10. dankt, er allein ist ein Fremder. Welch ein Fragezeichen hinter die gepriesene Güte der Rasse. Und gerade zu diesem Feingefühl mochte Jesus auch als Galiläer von Natur ausgestattet sein. Auch grenzte ja seine Heimat an Samarien, während Judäa örtlich ihm bereits fernes Land bedeutete. Wohl war es das Mutterland der großen Prophetenreligion, aber dass sich deren Bekenner in der Dankbarkeit von Ungläubigen beschämen ließen, musste ihn schmerzlich berühren. Von der Reinheit, so wie er sie versteht, nämlich als schöner menschlicher Zug, wie wir sagen würden, gibt Jesus einen Begriff in dem Gleichnis, zu dem ebenfalls ein Nichtjude Anlass bietet. Ein Mensch ging von Jerusalem hinab gen Jericho und fiel in die Hände von Räubern, die ihn plünderten und niederschlugen. Sie machten sich auf und davon und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig nun zog ein Priester jenes selben Weges, und als er ihn sah, ging er vorüber, und ebenso ein Levite, der ebenfalls dieses Weges kam, sah ihn und ging vorüber. Aber ein Samariter, der einherkam, gelangte in seine Nähe, und als er ihn sah, wurde er vom Mitleid ergriffen. Er trat hinzu, verband seine Wunden, indem er Öl darauf goss und ihm Wein einflößte, setzte ihn auf sein eigenes Reittier und überführte ihn in eine Herberge und nahm sich seiner an. Und am Tage darauf zog er 2 Denare hervor, gab sie dem Gastwirt und sagte: Warte seiner, und was du an weiteren Auslagen hast, werde ich dir wieder erstatten, wenn ich auf dem Rückweg vorbeikomme. Wer von diesen dreien scheint dir der Nächste gewesen zu sein, für den, der in die Hände der Räuber gefallen ist? Und der Gesetzesmann sagte: Der ihm Barmherzigkeit zuteil werden ließ. Und Jesus sagte zu ihm: Gehe hin und tue desgleichen. Lukas 10, 30 bis 37. Statt der künstlichen Angliederung an die Frage nach dem Nächsten, mit der Lukas eine Fuge zu schließen sucht, ist das Gleichnis eher die Antwort auf die Frage, wer von den Dreien am ehesten aus dem göttlichen Lebensgefühl oder lebendigen Gottgefühl gehandelt habe. Der Samariter war ein reiner Mensch. Markus erläutert einmal: Denn die Pharisäer und alle Juden, wenn sie sich nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, essen nicht, da sie an die Überlieferung der Alten gebunden sind. Und wenn sie vom Markt heimkommen, essen sie nicht, ehe sie ein Bad genommen haben, und so haben sie auch eine Menge anderer Dinge, die sie zu beobachten pflegen, die Abspülung von Bechern, Gefäßen und Metallkesseln. Markus 7, 3, 4. Diesen Stellen ist zu entnehmen, wieso Jesus sich von einer kultischen Lebenshaltung abgestoßen fühlte. O ihr Unsinnigen, hat der, der das Äußere machte, nicht auch das Innere gemacht? Gebt nur an Almosen her, was ihr könnt, und dann soll euch alles rein sein. Lukas 11, 40 folgende. Bei Matthäus heißt der Nachsatz: Du blinder Pharisäer, reinige erst die Innenseite des Bechers, damit auch die Außenseite rein sei. Matthäus 23, 26. Nur wenn das Gottgefühl blank erhalten wird, darf man nach kultischer Reinheit trachten. Das Reich Gottes kommt also herbei, wenn der soziale Zustand vorliegt, dass Menschen gegen andere Menschen sich rücksichtsvoll benehmen und sie sich vor sich selbst einer anständigen Gesinnung befleißigen. Es sollte wirklich nicht voreilig, wie es geschieht, Jesus die ideale Menschlichkeit im heutigen Sinne abgesprochen werden, nur aus der gebotenen Vorsicht, ihn nicht in die stoische Kutte zu stecken. Eben der Weisheitslehrer und große Rabbi in ihm haben jenes über die jüdische Sitte und Empfindung weit hinausgehende menschheitliche Lebensideal der Liebe und Lauterkeit erschaffen, das dann das ganze antike Leben zum Teil gemeinsam mit der griechischen Philosophenethik, zum Teil aber auch sie weit überbietend durchdrängt hat und bis zur Stunde den volkstümlichen Idealbegriff wahres Christentum als uns immer noch zugängliche Lebensform nährt und aufrecht hält. Über die Wirksamkeit dieses durchaus humanitären Ideals war sich Jesus völlig klar. Er hatte das sickernde Wesen des offiziellen Gesinnungseinflusses erkannt und wusste, das Reich Gottes könne nicht anders als durch Gärung in die wirklichen Lebensverhältnisse des Alltags eindringen. Auch diese entscheidende Lebenstatsache hat er in bewunderungswürdiger Weise seinen Zuhörern sinnbildlich deutlich darzulegen vermocht durch die Metapher vom Sauerteig. Ihr besonderes Merkmal erhält sie eben durch ihre doppelte Anwendbarkeit sowohl auf die Anhänger der einen wie auf die der anderen Urpotenz. Jesus spricht nicht nur dem Reiche Gottes, sondern auch dessen Widersachern Sauerteig zu und meint darunter dieselbe Vorrichtung im Lebensablauf, die zum organischen Prozess des Menschenlebens überhaupt gehört. Ein Beispiel für seine kluge Scharfsicht und zugleich für seine abwägende Kenntnis des gesetzlichen Inventars ist dieses. Ein Ausfegen und sich hüten vor dem Sauerteig war rituell vorgesehen bei der Vorbereitung des Passas und der Opfer. Exodus 13, 3, 7, Levitikus 2, 11, 6, 17. Jesus richtete sein Augenmerk besonders auf die natürliche Kraft der Hefe, trägen Teig durch Gärung zu beleben und mit einem angenehmen Geschmack zu versehen. Das Himmelreich ist gleich wie Sauerteig, den eine Frau nimmt, um ihn mit 3 Maß Mehl zu durchkneten, bis alles von dem Gärungsmittel durchdrungen ist. Matthäus 13, 33, Lukas 13, 21. Aber ebenso dann auch, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Matthäus 16, 6. Apokalyptik ist ein fermentativer Prozess. Bei diesem Anlass wird uns ein Wink, wie schwer verständlich mit manchem anderen Gleichnis auch dieses vom Hefeteig seiner Umgebung gewesen sein mag. Warum grübelt ihr denn immer in euch selbst herum, ihr kleingläubigen Leute, deshalb, weil ihr nicht Brot habt? Versteht ihr denn nicht, dass ich nicht von Broten zu euch gesprochen habe, sondern hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer? Da begriffen sie, dass er sagte, sie möchten sich in Acht nehmen, vor dem Sauerteig nicht der Brote, sondern der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Matthäus 16, 8, 11 folgende. Auf einem Ausflug zu Schiff hatten sie den Proviant vergessen. Daran anknüpfend sprach Jesus vom Sauerteig. Sie nahmen das unsymbolisch, etwa als wollte er über die Brotzubereitung an sich etwas Belehrendes sagen. Sie begriffen nicht, wie er nun gerade jetzt drauf kam. Aber sie sannen bei sich selbst darüber nach, indem sie sagten, wir haben ja gerade keine Brote mitgenommen. Matthäus 16, 7. In dieser Fassung mutet die Bemerkung allerdings zugestutzt an. Aber ein derartiges Nebeneinander vorbeireden wird wohl sich ereignet und Anlass geboten haben, dass die Überlieferung, das Geschehensein eines Missverständnisses sich gemerkt hat, bei Anlass der Vokabel Sauerteig, wie ja auch der merkwürdigen Verdunkelungstheorie der Urgemeinde die alle drei Synoptiker vortragen, Markus 4, 10 bis 13, Matthäus 13, 10 bis 13, Lukas 8, 9 folgende. Die Erinnerung an solche Unstimmigkeiten in der Aufnahme seitens der Empfänger zum Ursprung dient. Gewiss waren die Gleichnisreden auf Verständlichkeit angelegt und sollten gerade das Gegenteil dunkler Rätselworte sein. An sich bedurften sie auch keiner Deutung. Aber eben das Beispiel vom Sauerteig der Pharisäer, dem ja noch der Sauerteig des Herodes beigefügt wird, Markus 8, 15, mit darauf folgendem Verstockungsgespräch, Markus 8, 16 bis 20, beweist auch die nicht ausbleibende Schwierigkeit der symbolischen Ausdrucksweise. Noch ist zu beachten, wie innig im Reichsgottesgleichnis die Bilder Senfbusch und Sauerteig verschmolzen sind. Matthäus 13, 31 bis 33, Markus 4, 30 bis 32, Lukas 13, 18 bis 22. Beide bezeichnen eine rasche und unaufhaltsame Ausbreitung, das Wachstum für den wahrnehmenden Anblick, der Sauerteig für den Wesenswert. Der Strauch sprießt, weil der Saft ihm in die Blätter steigt. Die Form, die sich auswächst, und die Kraft, die durchsickert, gehören beide zur Verrichtung des organischen Lebens. Und beide verändern sich, bilden das bewegende Element der Vorgänge. Es ist die Entscheidung von Fall zu Fall, die sich immer wieder anders, aber doch immer als äußeres Wachstum und innere Gärung vollzieht. Also immerzu schön wachsen und tief gären lassen. Wenn aber daraufhin die Gottesherrschaft naturhaft die Oberhand gewinnt, dann schließt das eine Pflege fester Grundsätze aus. Das Reich wächst, es gärt, aber niemals lässt es sich übers Knie brechen, also herbei befehlen. Stürmisch geht es schon zu, aber es ist nicht die Gewaltsamkeit des Staatsgesetzes. Nichts anderes liegt jenen Korrekturen, die Jesus in der Bergpredigt am Gesetz vornimmt, zugrunde. Ihr habt gehört, dass den Alten gesagt ist, und ich aber sage euch, die Alten, das ist das Gesetz, ich aber, das ist der göttliche Lebenstrieb. Die Folge dieser Einstellung ist die ausweichende Haltung gegen grundsätzliche Entscheidungen von gesetzlicher Art. Jesus will den Verbrecher nicht von vornherein verurteilen, aber noch weniger ihn verherrlichen. Es erheben sich die Vorbehalte dann gleich ringsum wie Wände. Am ausgedehntesten breitet sich der Streitfall über die Gesetzlichkeit der Ehe aus. Die Gegner wollen ihm eine Schlinge legen und fragen ihn, ob man sich von seiner Frau dürfe scheiden lassen. Das Gesetz erlaube die Ehescheidung, Deuteronomium 24, 1. Er antwortet mit dem Hinweis auf die Erschaffung und Vereinigung beider Geschlechter im Paradies. Mann und Weib erschuf er sie. Deshalb wird der Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, und die beiden werden ein Fleisch sein. Nach Genesis 1,27, 2,24. So sehr, dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was also Gott zusammenfügte, möge nun ja der Mensch nicht trennen. Markus 10, 6b bis 9. Die Scheidungserlaubnis läuft der Natur zuwider. Moses erließ sie um eurer Herzenshärte willen. Markus 10, 5. Er fühlte Leben erhaltend. Ihm kommt auch nicht ein Gedanke an einen Ausnahmezustand von der Ehe, sei es büßerische Enthaltsamkeit, sei es die zügellose Gier des Wüstlings. Auch für den Umgang der Geschlechter zieht sich Gott wie sonst von dem wirklichen Leben nicht zurück. Er ist nicht Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Matthäus 22, 32b. So schließt Jesus seine Zurückweisung der sadduzäischen Irreführung, wenn eine Frau siebenmal Witwe werde, welchem Mann sie in der Auferstehung angehöre. Im Übrigen hat er die Wirrnisse, die das Geschlechtsleben in der menschlichen Seele anstiftet, als etwas Unbegreifliches scheu von sich gewiesen. Wer das verstehen kann, mag es verstehen. Matthäus 19, 12. Wie zum Ausgleich für etwas Beängstigendes und Unheimliches folgt auf jene peinliche Erörterung vom Vorkommen der Verschneidung sogar um des Reich Gottes willen die Szene von der Liebkosung der Kinder. Sie wurden ihm gebracht, dass er ihnen die Hände auflege und über ihnen bete. Es klingt wie ein Aufatmen. Der Anblick dieser Kleinen vor Eintritt der Geschlechtsreife. Lasst diese kleinen Kinder zufrieden und hindert sie nicht, zu mir zu kommen, denn ihresgleichen gehört das Himmelreich an. Matthäus 19, 14. Wer so sprach, hatte einen Begriff auch von der geschlechtlichen Not der Menschen und noch mehr ein Herz dafür. Die Herbeikunft des Reiches hängt demnach von dem Platz ab, den es noch einzunehmen vorfindet. Seine Fähigkeit einzuströmen wäre unerschöpflich. Sind Lücken da, so dringt es unaufhaltsam ein und füllt sie aus. Nur wo die widergöttliche Urpotenz bereits die Substanz bildet, nur da hat die Gottesherrschaft keine Aussicht, ihrerseits noch zu kommen. Sie verlangt Widerstandslosigkeit oder doch überwindliche Widerstände. Diese bestehen in der passiven Empfänglichkeit für entgegengebrachte Liebe, eben wie es bei den Kindern der Fall ist. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes aufnimmt wie ein Kind, der wird nicht in es hineinkommen. Markus 10, 15, Lukas 18, 17. Aber die kindliche Empfänglichkeit genügt nicht in einer Welt, in der nicht der Friede schon herrscht, da ihn das Schwert erst herbeiführen soll. Die kindliche Empfänglichkeit ist Ziel, Ausgangspunkt aber, um je einmal ans Ziel zu gelangen, ist die männliche Bereitschaft, ausgedrückt durch die große Gebärde des Wachens und Betens. Der Ruf, wachsam zu sein, hat die Synoptiker in der letzten Partie ihrer Darstellung lebhaft beschäftigt. Sie wetteifern mit eigenen Ergänzungen. Die Führung nimmt Matthäus. Wachet also, weil ihr nicht wisst, an welchem Tage euer Meister kommen wird. Aber versteht dieses, wüsste der Hausherr, zu welcher Stunde der Nacht der Dieb käme, er würde wachen und ließe in seinem Haus nicht einbrechen. Deshalb ihr auch seid bereit, weil zur Stunde, da ihr es nicht denkt, der Menschensohn kommen wird. Welcher Knecht ist nun treu und klug, den der Herr seinen Dienern vorgesetzt hat, um ihnen ihre Kost zur richtigen Zeit zu verabreichen? Glücklich dieser Knecht, den der Herr bei seiner Ankunft also tätig findet. In Wahrheit, ich sage euch, allen seinen Gütern wird er ihn überordnen. Aber wenn schlecht dieser Knecht in seinem Herzen sich sagt, mein Herr verzieht und untersteht sich und schlägt seine Gefährten, isst und trinkt mit den Trunkenbolden. Der Herr dieses Knechtes wird kommen am Tage, da dieser sich dessen nicht versieht, und zur Stunde, die er nicht kennt. Er wird ihn vier teilen lassen und ihm das Los der Heuchler zuweisen. Da wird sein Heulen und Zähneschnattern. Matthäus 24, 42 bis 51. Die Düsterheit des Gemäldes vom Weltende bleibt bei Jesus nicht ohne einen lichten und frohen Ton. Nicht der Richter ist es, der die letzten Vorgänge leitet, sondern der typische Träger der Freude, der Bräutigam. Also dann wird das Himmelreich zu vergleichen sein, 10 Jungfrauen, die ihre Lampen ergriffen haben, froh dem Bräutigam entgegen. Nun, 5 unter ihnen waren töricht und 5 waren klug. Denn die Törichten griffen zu ihren Lampen, ohne Öl mit sich zu führen. Aber die Weisen führten Öl mit sich in Krüglein neben ihren Lampen. Und da der Bräutigam verzog, sanken sie alle in Schlummer und schliefen. Nun, gegen Mitternacht erschallte das Geschrei, siehe, der Bräutigam ist da, geht ihm entgegen. Darauf nun erhoben sich alle diese Jungfrauen und brachten ihre Lampen in Ordnung. Und die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn uns erlöschen die Lampen. Aber die Klugen erwiderten und sagten, es könnte sein, es reichte dann weder für euch noch für uns aus. Geht eher zum Kaufmann und kauft euch euren Bedarf. Nun, während sie gingen und kauften, kam der Bräutigam. Diejenigen, die bereit waren, traten mit ihm in den Hochzeitssaal, und man schloss die Türe zu. Darauf kamen die übrigen Jungfrauen herbei und sagten: Herr, Herr, mach uns auf. Aber er erwiderte ihnen also: In Wahrheit, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Wachet denn, weil ihr weder Tag noch Stunde wisst. Matthäus 25, 1 bis 13. Das Weltende ist also hier geschildert nicht als ein Gerichtstag, wie noch in der Verkündigung des Täufers, sondern als ein Hochzeitsfest. Die Menschen, die es erleben, sind nicht vorgeladen zu einer schreckenerregenden Frist, sondern eingeladen zu einer Feier höchsten Glücks. Töne der Freude freilich hat sich unter den Synoptikern einzig der Jüngste vorbehalten, Lukas. Er allein lässt in der Geburtsgeschichte den Engel große Freude verkünden, Lukas 2,10. Mit Freuden legt der glückliche Finder das verlorene Schaf auf seine Schultern, Lukas 15,5. Und also wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, Lukas 15,7,10. In den Ostergeschichten wird ebenfalls die ausbrechende große Freude durch Lukas berichtet. Lukas 24,41-52. Bei Matthäus und Markus sammelt sich der Augenblick der Freude, ohne sie ausdrücklich so zu nennen, ein einziges Mal in der symbolischen Figur eben des Bräutigams. Es können die Leute des Bräutigams doch nicht fasten, solange der Bräutigam unter ihnen ist. Solange Zeit der Bräutigam unter ihnen weilt, können sie nicht fasten. Es kommen aber Tage, da wird der Bräutigam von ihnen genommen sein, und diesen Tag dann werden sie fasten. Markus 2,19 folgende, Matthäus 9,15, Lukas 5,34 folgende. Da an dieser frühen Stelle der Name des Täufers ausdrücklich genannt ist, weil er im Hinblick auf die Johannesjünger seinen Jüngern diesen Bescheid gab, so ist die Symbolfigur des Bräutigams von der Urgemeinde ausdrücklich als eine Auszeichnung der jesuischen Enderwartung geprägt, im Unterschied zur Furchterwartung der Täuferendansage. Nochmals müssen wir Jesus hier einen tambischen Äoniker nennen, weil er den Hereinbruch der neuen Weltzeit nicht als den Zusammenbruch der morschen alten Weltzeit empfand, sondern zu ihrem Empfang ein staunendes Verlangen aufbrachte. Diese Enderwartung musste aber bedingungslos sein und der Erwartende jede Gemeinschaft mit der früheren Weltzeit völlig abgelegt haben. Niemand näht ein Stück frisches Tuch auf altes Kleid, sonst nimmt das neue Teil vom alten mit weg und es kommt zu einem noch größeren Riss. und niemand legt neuen Wein in neue Schläuche, sonst sprengt der Wein die Schläuche, und der Wein ist ebenso dahin wie die Schläuche. Markus 2, 21 folgende, Matthäus 9, 16, 17a, Lukas 5, 36 folgende. Es ist von großer Erhabenheit, diesen gehämmerten Realismus der Symbolsprache bei Jesus zu entdecken. Er zeigt die unheimliche Glut seiner Erwartung, zeigt aber zugleich auch, wie beherrscht er fühlt, wie sicher er seiner Sache war. Es ist nicht anders auszudenken, als dass er einem Mysten gleich, dem Ende dieser Welt wie einer Geburtsstunde entgegensah. Die noch gegenwärtige Welt, die nur noch da war, um unterzugehen, sie war Kruste und Schlacke. Sie musste bersten und vielleicht barst sie morgen. Diese Weltzeit, deren Schicksal besiegelt war, sie war eine geschlossene, abgeschlossene, zugesiegelte Welt. Die andere Weltzeit jedoch, die jeden Tag anbrechen konnte, sie war die offene Welt. Er hatte sie in ihrer vollen Weite erschaut, grenzenlos ausgedehnt und in himmlischen Glanz getaucht, im ekstatischen Augenblick, da er die Taufe empfing. Eine neue Art, in der Welt zu stehen und sie zu sehen, war damit in diesem einzigen jüdischen Herzen aufgebrochen. Eine ähnliche Verzückung über die offene Welt, die zugleich offener Himmel war, ergriff den ersten urchristlichen Märtyrer Stephanus. Siehe, ich sehe die Himmel offen. Argonauten 7, 56. Und bei Beginn seines Heilswerkes sagt der johannäische Christus zu Philippus und Nathanael: In Wahrheit, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes herabsteigen auf den Menschensohn. Johannes 1, 51. Zweitens. Wir gehen nun zu den beiden großen Stichworten, wie der Synoptiker selbst, so auch ihrer Erforschung über. Menschensohn und Messias. Diese härteste Nuss der Auslegung, ob Jesus sich für den erwarteten spätjüdischen Messias gehalten habe, hat seit fast 10 Jahrzehnten die Knackzange scharfzahnigen Denkens umsonst einzudrücken versucht. Sie enthält die inneren Widerstände des jesuischen Lebensgeheimnisses, so dass ihre Wände von innen her vor der kritischen Zertrümmerung geschützt sind. Für uns aber bilden die beiden feierlichen Bezeichnungen den Schlüssel zu dem, was Nietzsche außerordentlich treffend das Personalproblem Jesus nennt. Der Ausdruck Menschensohn ist, sofern echte Forschung sich mit ihm befasst, noch ein Monopol der semitischen Linguisten geblieben. Sie lassen nur ein Übersetzungsverstehen der Septuaginta wenn nicht überhaupt nur den Schreibfehler gelten. Parnassa heißt jedermann, nichts weiter. Die biblische Grundstelle, die alle weiteren biblischen Verwendungen des Ausdrucks veranlasst hat, steht bei Daniel und lautet: Da kam einer, der einem Menschen ähnlich sah, heran mit den Wolken des Himmels, gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Daniel 7,13. Bei anderen spätjüdischen Apokalypsen findet sich diese Herankunft eines Menschensohns, Messias, vor den Alten der Tage, Gott, noch ausgemalt, besonders im Henochbuch in dem Sinne, wie Daniel weiterschreibt. Dem wurde nun Macht und Herrschaft verliehen. Alle Völker, Nationen und Zungen müssen ihm dienen. Seine Macht soll eine ewige und unvergängliche sein und sein Reich niemals zerstört werden. Daniel 7,14. In den synoptischen Evangelien kommt der Ausdruck Menschensohn in dreierlei Sinn vor. Jesus stellt sich Johannes gegenüber im Urteil der Zeitgenossen. Dann kam ein Mensch wie ich, aß und trank. Matthäus 11,18 folgende, Lukas 7,33 folgende. Etwas abgeschwächter lautet es dann: Die Füchse haben Gruben, die Vögel Nester, ein Mensch wie ich hat nicht, wohin sein Haupt legen. Matthäus 8,20, Lukas 9,58. Jesus kann sich aber auch den emphatischen Ausdruck Menschensohn, so wie er in der Danielstelle eingeführt ist, beigelegt haben. Dann schließt dieser Ausdruck genauso einen esoterischen Anspruch in sich wie der Ausdruck Gottessohn. Sofern dieser freilich in den Synoptikern vorkommt, entstammt er sicher überall der Gemeindedogmatik. Vergleiche Johannes 3, 16 folgende, 5, 25, 9, 35, 10, 36, 11, 4, 17, 1. Jesus nennt sich selbst den Sohn nur einmal. Markus 13, 32, Matthäus 24, 36. Bei Markus und ein weiteres Mal in der Spruchquelle. Matthäus 11, 27, Lukas 10, 22. Wir entnehmen diesen und ähnlichen, nicht so ausgesetzten Stellen das Bestreben der Überlieferung, Höhepunkte im Selbstbewusstsein des Jesus festzuhalten. Sie fügen sich unserem Bestreben ein, klarzulegen, inwiefern dieses Selbstbewusstsein messianisch genannt werden darf und inwiefern nicht. Von einem eigentlichen, dem bloßen Instinkt entwachsenen, wissentlich und willentlich erhärteten Selbstbewusstsein des Jesus und gar noch von einem messianischen, darf aber fürwahr nicht länger die Rede gehen. Sehr wohl aber vom Ausdruck seines unmittelbar lebendigen Gottgefühls und göttlichen Lebensgefühls, das sich wie alles ihm religiös Wesentliche zum Bilde dichtete, er selbst sei ein, seit der Taufe im Empfang der Ruach erzeugter, aus der Wahl des Wohlgefallens hervorgegangener Sohn Gottes. Hier allein und in keinerlei bejahenden Beziehungen zum spätjüdischen Messianismus, dem er vielmehr auswich, weil er ihm im Wege war, wurzelt die spätere kirchliche Christologie schon bei den Synoptikern. Wo bei ihnen heute noch die einzigartige göttliche Auszeichnung des Jesus durchschimmert, als das himmlische Adelsprädikat des Sündlosen, da geschieht es nie im Sinne eines transponierten Messias Christus, vielmehr stets im Sinne des Gezeugten und Erwählten, der dadurch auch zu einem Gesalbten werden konnte, als er, aber erst im verzeihlichen Missverstande der Urgemeinde, nun eben dank deren Weissagungsbeweis in dem Bann der schriftbegründeten Messiaserwartung hineingeriet. Mit seinem Jesus Christus hat der Hellenismus an synoptisches Urgut angeknüpft, indem er es umbog. Um den biografischen Ursprung des Ausdrucks ist nicht herumzukommen. Jesus hat sich seiner wirklich bedient und unter dem Parnascher oder Menschensohn sich selbst gemeint in seiner persönlichen Originalität im Unterschied zu den anderen Leuten. Dem Sinne nach scheint uns daher die zutreffende Übertragung zu lauten: ein Mensch wie ich. So gewendet kann der Ausdruck bald einen alltäglichen, bald einen außergewöhnlichen Inhalt besitzen. Es ist also unter diesen Umständen der Einwand der Sprachgelehrten, die sich mit den Evangelien zu schaffen machen, so verfehlt wie möglich. In dem Grade, als die Urgemeinde empathisch und gesteigert empfand, fühlte sich ihr auch der Ausdruck in der Richtung auf den Messiasgedanken, dem Jesus sich damit aber nur näherte, ohne ihn auf seine Person anzuwenden. Die persönliche Erfahrung ließ ihn diese Bezeichnung wählen und, wenn damit im öffentlichen Sprachgebrauch auch eine lehrmäßige Bestimmung verbunden war, so wehrte sich Jesus, wie wir gleich sehen werden, so lange als möglich gegen dieses Aufgehen seines innersten Eigengutes in das Schema des Messianismus, das er in seiner Volksreligion vorfindet und so oder anders auch in seinen eigenen Glauben immer schon mit eingeschlossen haben mag, ohne Ahnung freilich, dass er dank seinem Eintritt in die apokalyptische Bewegung einer späteren persönlichen Beziehung auf die Messiasgestalt zugetrieben werde. Zugrunde liegt möglicherweise seine Lebenserfahrung vor dem Empfang der Taufe und die Enttäuschungen, die ihm da der Umgang mit Menschen verursacht hat. Zu allen Zeiten und in jeder Rasse zeichnet dem begabten, schöpferisch veranlagten Menschen jener geheime, wunderwirkende Trieb aus, der sich gesellschaftlich als Idealisierungsvermögen kundgibt. Ein solcher divinatorisch beschaffener Mensch sieht nun den begabten Mitmenschen, zu dem es ihn hinzieht, integral, das heißt so, wie jener bei der ungebrochenen Ausbildung seiner natürlichen Mittel und Anlagen sein könnte und müsste. Und das ist ihm, dem Schaffenden, dann die Wirklichkeit, die dieser Mensch für ihn darstellt. Für alle anderen hingegen und nicht zuletzt für den betreffenden Idealisierten selbst entscheidet der empirische Mensch, also der Mensch, wie er unter Einrechnung aller Rückstände und Verkrümmungen tatsächlich zu Recht besteht, und so stehen sich dann zwei Wirklichkeiten gegenüber von dem Augenblick an, wo ein Mensch den anderen nicht eindeutig nimmt, sondern ihn idealisiert. Von den dabei eingeheimsten Erfahrungen nimmt bei Jesus seine religiöse Schöpferkraft ihren Anfang. Nicht jeglicher, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich einkehren, sondern derjenige, der den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist. Viele werden zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir denn nicht in deinem Namen prophezeit, nicht in deinem Namen böse Wichte vertrieben, nicht in deinem Namen zahlreiche Wundertaten ausgeübt? Und dann werde ich ihnen sagen, niemals habe ich euch gekannt, entfernt euch von mir, heimtückische Meister des Unrechts. Matthäus 7, 21 bis 23. Vielleicht dürfen wir in dieser Rede, die vom persönlichen Umgang ausgeht, den Anfang zu derjenigen Gemütsverfassung erblicken, die wir als seine apokalyptische Beschaffenheit, als die Neigung seines Charakters zu einer kassandrischen Weltbetrachtung ansprechen möchten. Er hat den Unterschied entdeckt, wie ein und derselbe Mensch tatsächlich beschaffen ist, wie dann dabei aber ganze Teile seiner Veranlagung verkümmert bleiben. Dieses Vergleichen zwischen tatsächlich wahrnehmbaren, additionellen und bei letztmöglicher Steigerung absehbaren, potenziellen Zuständen ist die psychologische Vorstufe zu der gewaltigen Enderwartung des Weltgerichts, die Einkehr der Gewissensbiss tut es nicht allein, um zu einer solchen Vorstellung zu gelangen. Gerichtstag halten über das eigene Ich ist nur das eine am religiösen Gesamtvorgang, nämlich dessen individuelle Seite, die der einzelne Religionsteilnehmer von sich aus beizusteuern hat. Aber dass es aus den zahllosen Reueprozessen der Einzelmenschen zur Gesamterneuerung der Welt komme, omnia instaurare in Deo, dazu bedarf es prophetischer Begabungen, die nun auch mit den anderen Gerichtstag halten und ihnen den Nachweis bringen, was ihnen zum integralen Wesen der von Gott mitbekommenen seelischen Begabung und Begüterung fehlt. Mit erstaunlicher Plastik wird das dargestellt im Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, das die reiche und glanzvolle jesuische Parabelreihe abschließt. Es liegt
hier
in der Tat psychologische Spitzenleistung vor auf dem Gebiet religiöser Einsicht. Und es wird wahrhaftig sein wie bei einem Manne, der, ehe er ins Ausland ging, seine Diener kommen ließ und ihnen seine Güter übergab. Diesem gab er 5 Talente, diesem 2, diesem 1, jedem nach seiner Fähigkeit. Matthäus 25, 14 folgende. Bei Lukas ist die Parabel in einer Färbung vorgetragen, wie jene persönliche Beteiligung an der Gleichnisdichtung, die wir glauben entdecken zu können, noch deutlicher hervortreten lässt in dem eingefügten Satze, der völlig aus dem Bilde fällt. Nun, seine Mitbürger hassten ihn und sie sandten eine Abordnung hinter ihm her, um zu sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Lukas 19, 14. Klingt uns da nicht, wenn wir diesen einen Satz als Ausdruck einer Volksstimmung überlegen, jener andere im Ohre auf, da Heraklit, der Dunkle, seine ephesinischen Mitbürger sagen lässt, sie, die ihren wackersten Mann aus der Stadt gejagt haben mit den Worten, von uns soll keiner der Wackerste sein, oder, wenn schon, dann anderswo und bei andern. Gils, Spruch 121. An einem schöpferischen Geist, der vereinsamt, aber keineswegs ausgeschaltet, in der Volksgemeinschaft mittendrinnen steht, von ihr gehasst, missverstanden und doch ihr unentbehrlich geworden, weil doch er allein fähig ist, dasjenige auszudrücken, was sie selbst fühlt und weshalb sie in hilflosem Zorn gegen den Stachel löckt, tritt der Gedanke der Überlegenheit unverkennbar in Kraft und damit das Bedürfnis nach einer Rangordnung im Verhältnis zu Gott, die gleichkommt einer seelischen Wertstaffel. Auch ist bei Matthäus der Werturteilende ein bloßer Herr und Vermögensinhaber, bei Lukas hingegen ein König, der nachher Richter und zwar Entrichter ist. Auch fügt Lukas einen weiteren, biografisch klingenden Satz bei. Was diese Leute anbelangt, meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche, führt sie hierher und schlachtet sie ab vor mir. Lukas 19,27. Diese Gedanken auflodernder Rache und Genugtuungsempfindung, wie sie einem Kämpfer, wenn er durchgehalten hat, stets in urnatürlichem Gefühlsausbruch sich aufdrängen, unterstreichen nur eben die Größe der Errungenschaft, die Jesus in seiner Charaktertabelle vorlegt und die in der mächtigen Paradoxie gipfelt. Jedem, der da hat, wird gegeben werden und er wird Überfluss erleiden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Matthäus 25, 29, Lukas 19, 26. Jesus hat wirklich den Wertgedanken in die Mitte seiner Lehre vom Leben in Gott hineingeschoben, und zwar mit einer Wucht und Unerbittlichkeit, hinter der Nietzsche, der Ähnliches wollte, weit zurückbleibt. Bei Nietzsche wendet sich selbstmörderisch die Kritik am Wert gegen den Wert selbst, der unter der Schärfe des Messers leiden muss. Umwertung ist immer auch Wertbedrohung, lauernde Gefahr für den vorhandenen Wert, den die ihm geltende Kritik nur verwunden, nicht fördern kann. Denn Kritik ist, als nacktes Vorgehen des Geistes, immer lebensfeindlich, weshalb auch Jesus von aller Kritik dringend abrät. Matthäus 7,1, Lukas 6,37. Der Wertgedanke beherrscht die Bergpredigt entscheidend. Gebet das Heilige nicht den Hunden und werfet eure Perlen nicht vor die Schweine, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertrampeln und sie sich nicht daraufhin gegen euch wenden und euch in Stücke reißen. Matthäus 7,6. Jesus verlangt nicht Umwertung oder Erschaffung neuer, sondern Schonung und Wachstum der vorhandenen Werte. Da die Welt Gottes ist und vom Satan wohl bedroht, aber nicht besessen wird, so handelt es sich nur um Verteidigung und Schutz der vorhandenen Werte. Diese Auffassung ist derjenigen der Griechen und Griechenschüler unter den großen Moralisten der letzten 2000 Jahre völlig entgegengesetzt, und von hier aus lässt es sich auch am besten erkennen, warum Jesus überhaupt nicht unter die Moralisten zu rechnen ist und ihm die Ethik eine wie wohl unentbehrliche, so doch nebensächliche Begleiterscheinung zum Gottverhältnis blieb. Er war kein Reformer, also kein Umwerter, wie überhaupt kein wollender, zielanstrebender, zwecksetzender Ideologe, wie es jeder Ethiker sein muss. Gerade darum konnte aber Wertschutz und Wertbejahung nicht als Möglichkeit, sondern als primärer Befund im Mittelpunkt seiner Verkündigung stehen. Bei den Griechen ist die Dekadenz das Gegebene und die Säuberung nur eine anzustrebende, noch bevorstehende Möglichkeit, die missglücken kann. Bei Jesus ist sie hingegen das zu Unrecht hereingekommene, was wieder weg muss, da es nicht dahin gehört. Also ein viel stärkerer Standpunkt, weil er von Grund aus konservativ ist und die ihn erzeugenden Gefühle in der Urreligion wurzeln. Worin dieser Standpunkt aber besteht, sagt unser Gleichnis mit geradezu erschütternder, zeitloser Genialität. Es ist ein Wert vorhanden. Er muss verwaltet werden. Einer allein kann's nicht mehr. Also verteilt er die Gaben. Grundsatz: Der Wert darf unter keinen Umständen einschrumpfen. Wie die Vermehrung bewerkstelligt wird, ist Sache eines jeden, der die Verantwortung übernommen hat. Verlangt wird nur, dass sich der Wert mehre. Wer nur pflichtgemäß abliefert und nicht ein Vielfaches vom Empfangenen, der wird, wiewohl er seine Pflicht getan hat, aber eben nicht mehr, unbarmherzig mit dem Fluche belegt. Schlechter und träger Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht säte, und dass ich einhole, wo ich nicht verteilte. Du hättest mein Geld den Wechslern einzahlen sollen, bei meiner Rückkehr hätte ich es mit Zinsen abgehoben. Nehmt ihm sein Pfund. Matthäus 25, 26 folgende, Lukas 19, 22 bis 24. Nur der Schaffende ist fromm. So mächtig nun diese Durchführung der jesuischen Wertlehre schon an sich berührt, sie ist doch noch auf die Seite des Weisheitslehrers zu buchen. Es ist eine unwiderlegliche religiöse Einsicht, die hier vorgetragen wird. Aber das konnte auch der geniale Rabbi. Nun hat es aber Jesus dabei nicht bewenden lassen, und was er seinem unerhörten Schlussgleichnis, seinem erhabenen Schwanengesang als Paraboliker noch beifügt, ist nun freilich nur aus seiner messianischen Bindung zu erklären. Nun ist auf einmal er selbst der richtende König. Es braucht seinen Mund, um die Schafe von den Böcken zu trennen, und sein Spruch hat den Wert von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihn fällt der Endrichter und der Herr des Weltgerichts. Es folgt die Stelle, wo das Gleichnis in die Verheißung kommender Gottesherrschaft übergeht. Der gottgesandte Sohn spaltet die Menschheit. Und wenn dann der Menschensohn kommen wird in seinem Glanze und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf seinen Thron der Herrlichkeit und alle Völker werden versammelt sein vor ihm. Er wird die einen von den anderen trennen, wie der Hirte die Schafe von den Böcken trennt, und er wird die Schafe zu seiner Rechten aufstellen, die Böcke zu seiner Linken. Matthäus 25, 31 bis 33. Zwischenbemerkung der Religionsgeschichte. Eine merkwürdige Verschmelzung chtonischer und uranischer Empfindung. Zwar sind die Schafe, also die Muttertiere, die Symbole der Guten, aber die gute Seite ist nicht die in aller Urreligion bevorzugte sakrale Linke, also nicht die Seite des schlagenden Herzens. Matriarchat und Paternität haben also hier einen Kompromiss eingegangen. Jesus fährt fort. Dann wird der König zu denen sagen, die zu seiner Rechten sind, kommt, ihr Gesegneten meines Vaters, besitzt das Reich, das euch zubereitet ist seit der Schöpfung der Welt. Denn ich hungerte, ihr speistet mich, mich dürstete, ihr tränktet mich, ich war obdachlos, ihr nahmt mich auf, war nackt, kleidetet mich, ich war krank, ihr besuchet mich, ich war im Gefängnis, ihr kamt zu mir. Dann werden ihm die Gerechten antworten, sprechend, Herr, wann sahen wir dich hungrig und nährten dich, oder erschöpft und haben dir deinen Durst gestillt? Wann sahen wir dich obdachlos und nahmen dich auf, oder nackt und haben dich gekleidet? Wann sahen wir dich krank oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und sagen: In Wahrheit, ich sage euch, alle Male, da ihr's tatet, einem dieser meiner geringsten Brüder hier, bin ich es gewesen, dem ihr es getan habt. Dann wird er zu denen sagen, die zur Linken sind: Entfernt euch weit von mir, Verfluchte zum ewigen Feuer, das zubereitet wurde für den Teufel und seine Engel, denn mich hungerte und ihr gabt mir nicht zu essen, ich hatte Durst und ihr gabt mir nicht zu trinken, ich bedurfte eines Obdachs und ihr nahmt mich nicht auf, war nackt und ihr habt mich nicht gekleidet, krank und gefangen, und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden jene ebenfalls antworten: Herr, wann haben wir dich gesehen Hunger und Durst leiden, oder ohne Obdach, oder nackt, oder krank, oder gefangen, und haben verfehlt, dir beizustehen? Dann wird er ihnen antworten, sprechend: In Wahrheit, ich sage euch, alle Male, da ihr es nicht antatet, einem dieser Kleinen, bin zugleich ich es gewesen, dem ihr es nicht antatet. Und diese hier werden hingehen zum ewigen Strafgericht, die Gerechten jedoch ins ewige Leben. Matthäus 25, 34 bis 46. Diese Dichtung ist vermutlich in der Urgemeinde etwas stilisiert und auf den Osterglauben zugerüstet worden. Es ist nicht anzunehmen, dass Jesus ewiges Leben gesagt habe, wo er die nach dem Untergang der gegenwärtigen ausgewechselte andere Welt meinte. Der Auferstehungsglaube war ihm geläufig, aber als die rein jüdisch-reale Vorstellung der Rückkehr aus den Gräbern auf die Erde selbst. Das Jenseits der vorderasiatischen Mittlermystik, wie sie dann Paulus an Jesu Namen knüpfte, war ihm fremd. Rhythmus und Gedanke der Endschilderung können nur von ihm selbst stammen. Wer außer einem großen Schöpfer hätte Anschauungen, die allgemein auch die Pseudepigraphen füllen, derart in die persönliche Note legen können? Und wer namentlich derart einen Ausdruck gefunden für die überragende Herrschaft des Unbewussten in unserem Seelenleben? Gute und Böse wissen nicht, was Gutes sie getan und unterlassen haben. Und eben das ist nicht etwa ein mildernder Umstand, der dieses ihr Verhalten belanglos macht. Nein, eben dieses, dass sie unwissend handelten, offenbart ihr innerstes Wesen. Nicht eine Willensanspannung gibt den Ausschlag über den Wert unseres Wesens, sondern der Mangel jeder bewussten Überlegung oder Entschließung. Eben weil sie es nicht wissen konnten, was für Folgen das hatte, wurde es ihr Schicksal. Man sieht nun, wie ungereimt es wäre, aus dem Bereitschaftsrufen »Wachet« zu folgern, Jesus habe mit seinen Erwägungen zu wachen und auch wörtlich nicht einzuschlafen. Markus 14, 34, 37, folgende, 40 folgende, Matthäus 24, 38, 40 folgende, 43 folgende, Lukas 22, 45 folgende. Die spätere Entwicklung des Christentums zu einer extremen Willensreligion veranlasst. Unwissenheit bedeutet ihm kein Lebensmanko. Im Gegenteil, das trennte ihn ja von den Pharisäern. Auch ihm rauschte der Strom der Lethe. Auch er kannte den Trost und Gewinn des Vergessens. Und zwar kannte er ihn schon da, wo er nur als Rabbi spricht. Aber wenn du Almosen gibst, dass nur dann deine Linke nicht wisse, was die Rechte tut, also dass dein Almosen insgeheim sei, und dein Vater, der ins Verborgene siehet, wird's dir lohnen. Und wenn ihr beten werdet, werdet ihr nicht wie die Heuchler sein, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Marktecken aufrecht zu beten, damit sie von den Leuten bemerkt werden. In Wahrheit, ich sage euch, ihren Lohn werden sie schon bekommen. Aber du, wenn du beten wirst, tritt in dein Zimmer ein und hinter verschlossener Türe bitte deinen Vater, der im Geheimen anwesend ist, und dein Vater, der ins Geheime sieht, wird dir's lohnen. Aber beim Beten plappert nicht wie die Heiden, denn sie meinen mit recht vielen Worten Erhörung zu finden. Tut es ihnen also nicht nach, denn euer Vater weiß, wessen ihr bedürftig seid, ehe ihr es von ihm erbittet. Matthäus 6, 3-8. Also schon als Weisheitslehrer empfiehlt er, das Unbewusste im Seelenleben ja nicht gewaltsam aufzurühren, nicht den Mund, sondern das Herz sprechen lassen. Wichtig ist dabei, dass dies im Zusammenhang mit dem Lohngedanken geschieht. Wieder psychologisch gewertet, eine beträchtliche Spannung, nicht wissen, was man tut, und sofern man sich der Lage doch bewusst ist, dann sich nicht darüber beunruhigen, dass man die aktiven Mächte, Beobachtung, Entschließung ausschaltet, weil man sich sagen darf, gerade auf die Weise wird uns Lohn. Damit berühren wir den zweiten wichtigen Punkt in der Erörterung der messianischen Psychologie bei Jesus. Nach dem Wert den Lohn. Er ist der leitende Klang der Bergpredigt und beschwingt ihren Rhythmus auch an anderen Spruchreihen als dem oben mitgeteilten Beispiel. So Matthäus 5, 12, 46, 6, 1, folgende, 16, Lukas 6, 23, 35. Die theologische Forschung hat diesem wichtigen und schwierigen Kapitel, das man im Problem des sogenannten Eudämonismus des Jesus zusammenfasst, große Sorgfalt angedeihen lassen. Es ist in der Tat die eigentliche Türangel seines Personalproblems, dessen abgeteilte Kammern sich von hier aus geordnet öffnen und schließen lassen. Sie hat eingesehen, dass man ausgehen muss von der durch Jesus geschaffenen Höhenlage des sittlichen Ideals, wie etwa der Ausdruck lautet, der den seelischen Wertbegriff umschreibt. Aber darauf habe dann zu folgen die Begründung der Religionsvollkommenheit, wie sie Jesus gelungen sei, durch die Erläuterung ihres Gefühlsgehaltes. Und eben eine solche hat, wenn sie sachliche Textauslegung bleiben will, auszugehen von dem Gebrauche, den die drei ersten Evangelien mit dem Ausdruck und Sinn des Lohnbegriffs ausüben. Einmal mehr besiegelt Jesus hier seine Vergangenheit durch Übernahme eines jüdischen Hauptgedankens in seine Verkündigung. Die Bundes- und Freundschaftsstellung vom Mensch und Gott reicht in der altisraelitischen Religion tief in die vorgeschichtlichen Anfänge hinunter. Der Adoptiv Gott Jahwe, der die alten Israeliten nach Kanaan begleitete und sich gleich ihnen dort anwurzelte, ist der klassische Vertreter eines nomadischen Vertragsgottes. Nach der Seite der Machtentfaltung eine Interessensgemeinschaft, nach der Seite des seelischen Verhaltens ein Treuebund. Beide Hälften des Verhältnisses haben sich nun durchwachsen und ineinander verfilzt, woraus dann Israel-Juda zu einem zähen, weltfähigen Religionsgebilde wurde. Es funktionierte etwa folgendermaßen. Jahwe gab dem neuen Volke seiner Wahl durch Moses seinen Willen kund in der Form einer Gesetzgebung, die unbedingten Gehorsam verlangte. Israel leistete diesen Gehorsam aber nur gegen ein entsprechendes Entgelt. Es forderte nun durch die Propheten für sein religiöses Wohlverhalten den entsprechenden Lohn. Dieser Gotteslohn bestand darin, dass Jahwe seine Macht über die Welt bewies und Israel, Juda, dadurch selbst zum auserwählten Volk auf Erden wurde. Den religiösen Grundgedanken Wert und Lohn trat damit ein Dritter zur Seite, der Gedanke der Wahl. Den Wettstreit dieser drei religiösen Urkräfte spiegelt nun die jesuische Verkündigung im reinen Bilde eines menschlichen Charakters bewundernswürdig und ehrfurchtgebietend. Seit dem Augenblick der Taufe war Jesus von dem seligen Gewissheitsschauder durchdrungen, er sei von Gott, wie es im Psalter stand, gezeugt. Psalmen 2,7. Lasst mich einen Beschluss verkündigen. Jahwe sprach zu mir, du bist mein Sohn, ich selbst habe dich heute gezeugt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Geburt ist Bezeugung göttlichen Wohlgefallens. Markus 1,11, Matthäus 3,17, Lukas 3,21b. Jesus war also Sohn geworden durch pneumatische Zeugung, weshalb auch der göttliche Geist in Gestalt einer Taube von oben in ihn herniederstieg. Markus 1,10, Matthäus 3,16, Lukas 3,20. Der sinnenfällige Ausdruck göttlichen Wohlgefallens an Jesus war ein Zeichen der auf ihn gefallenen Wahl. Diese Wahl ist gleich zu achten der erlittenen göttlichen Zeugung. Es ist eine neue Natur in Erscheinung getreten, indem sich auf Erden ein Gott als Vater dem pneumatischen Sohn zeugte. Aber wurde dieser Gedanke an die neue Natur nicht in der Enderwartung ebenfalls erfasst und war nun durch die plötzliche Taufgewissheit in Jesus vorweggenommen und überholt? So stand Jesus unter der überwältigenden Einsicht, dass für ihn der neue Äon bereits wirksam und dass er deren erstes Geschöpf geworden sei, eine erste Knüpfung zur göttlichen neuen Welt, war damit in streng persönlicher Weise gegeben. Sie klingt wieder an einigen Stellen der Bergpredigt auf, in dem Sinne einer eingetretenen Erfüllung. Freuet euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, also haben sie die Propheten, die vor euch waren, verfolgt. Matthäus 5,12. Glaubt nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Nicht aufzulösen kam ich, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch, bis das vergangen ist, Himmel und Erde, wird nicht ein Jota noch ein Strich vom Gesetz vergehen, bis das alles eingetreten ist. Wer auch nur ein kleinstes von diesen Geboten unterdrückt und daraufhin die Menschen unterweist, wird der Geringste geheißen werden im Himmelreich. Aber wer sie hält und sie lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht übertrifft die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten, so werdet ihr nicht ins Reich der Himmel einkehren. Matthäus 5, 18-20. Wert, Lohn und Wahl bestrahlen gleichmäßig diese Ansagen. Es ist die Verkündigung des neuen Gesetzes, das zugleich wörtlich das alte ist. Warum aber braucht es noch etwas Neues nach dem Propheten? Und da nun scheint der Gedanke, der Jesus seit der Taufe beherrschte, der gewesen zu sein. Ein Prophet folgt einem Rufe, auf mich jedoch ist eine Wahl gefallen. Ein sehr viel engerer Kreis ist nun gezogen. In diesem Kreise gilt es, drinnen zu stehen. Die Berufung an sich tut es noch nicht. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Matthäus 20,16. So betrachtet ist Jesus aus sich selbst zu einer ekstatischen Erkenntnis gelangt. Er ist Eingeweihter, Esoteriker geworden, aber im Umkreis seines Ich-Gefühls. Es hatte sich das göttliche Lebensgefühl oder lebendige Gottgefühl, das er zu verkündigen sich unaufhaltsam getrieben sah, so sehr an ihm selbst sublimiert und verkörpert, dass er mit seinen Worten und seinen Gebärden auf andere einen übernatürlichen Eindruck machte. Nur sahen sie sich damit unwillkürlich an den dogmatischen Religionskreis erinnert. Niemals hat Jesus selbst, wohl aber haben die anderen diese Übereinstimmung zwischen der Erlösererwartung und Jesus, wie er war, erkannt und ausgesprochen. Was Jesus in der eigenen Erfahrung als Wahl fühlte, erschien den anderen als Sendung. Der Gottgesandte war auch der Gesalbte, der Messias. Jesus selbst hat sich von sich aus nicht für einen Christus gehalten. Wenn er sich von Moses und den Propheten und namentlich deren Prototyp Elias unterschied, so geschah es, weil er sich für mehr als bloß berufen, weil eben für auserwählt hielt. Wirklich? Er, der Messias? Die Frage, ob er es sei, überfiel ihn so unerwartet wie möglich und stürzte ihn in den schwersten inneren Zwiespalt. Zuerst begrüßte ihn ein Wahnsinniger mit dieser Anspielung. Und plötzlich kam in der Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geiste auf ihn zu, der schrie auf und sprach: Was gehen wir dich an, Jesus, der Nazarener? Du bist gekommen, uns zu verderben. Wir wissen wohl, wer du bist, du Heiliger Gottes. Und Jesus bedrohte ihn: Verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist riss ihn hin und her und schrie auf mit einem großen Schrei und fuhr aus von ihm. Und alle wurden von Staunen befallen, schauten sich fragend an und sagten: Was ist das, neue Lehre mit Vollmacht? Sogar den unreinen Geistern befiehlt er, und sie gehorchen ihm. Markus 1,23-28. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass durch diese Besessenenheilung zuerst die messianische Kandidatur für Jesus zur Sprache kam, aber eben nicht von ihm selbst herbeigeführt, ja auch nur im Stillen gewünscht, sondern zu seiner eigenen großen Verlegenheit. Drittens. Wir sind nun in der Lage, dem Rätsel von Caesarea Philippi mit einer Lösung beizukommen, die über die bloße literarische Einschätzung hinaus ihre biografische Bedeutung zurückerhält. Das Augenmerk ist der auffallenden Gabelung jenes Vorfalles zuzuwenden. Erst die vorsichtige Erkundigung, für wen er im Volke gehalten werde, und sodann die harte Abfertigung des Petrus, der ihm die Übernahme der Messiaswürde nahelegen wollte. Der historische Kern scheint zu sein, dass Jesus vielleicht auf sich meldende Anzeichen hin, dass er dazu werde Stellung nehmen müssen, seine Anwartschaft auf die Messianität der älteren Apokalyptik seit Daniel tastend zur Sprache brachte. Sobald er aber merkte, dass seine Jünger in sich den Wunsch hegten, er möchte sich zu einer solchen Übernahme der nationalen Messiaswürde bejahend äußern, schnitt er dieses Ansinnen schroff ab, indem er es auf eine Linie mit den Umtrieben des Teufels stellte. Die Jünger waren jedoch unter sich der Meinung, dieser Rang komme ihm zu. Simon Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus, also der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete ihm: Selig bist du, Petrus, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht kundgegeben, sondern mein Vater im Himmel. Matthäus 16, 16 folgende. Markus und Lukas berichten insofern vielleicht präziser, als Petrus nur die Proklamation zum Messias bekannt gab. Markus 8, 29, der Christus. Lukas 9, 20, der Christus Gottes. Aber die Ergänzung des Matthäus könnte ihrerseits ebenfalls historisch sein, als in einer Verdichtung, die wir lösen müssen, Jesus die Erkenntnisse der Gottessohnschaft bei seinen Jüngern vorfand und ihren Wortführer Petrus dazu beglückwünschte, dass er in ihm den Sohn des lebendigen Gottes erkenne. Das bekunde nicht eine menschliche Erklügelung, sondern eine göttliche Erleuchtung. Matthäus 16, 17 folgende. Es war so angebracht, die Messianität als bloßes Attribut der Gottessohnschaft aufzufassen und gegen eine solche bloße Deckbezeichnung unter Anwendung eines gangbaren und volkstümlichen religiösen Begriffs konnte sich Jesus auch die messianische Erklärung seiner Jünger gefallen lassen. Bei der nächsten Gelegenheit erfolgte die Abklärung deutlich genug. Nachdem er den Jüngern strengste Verschwiegenheit über diesen zarten Punkt auferlegt hatte, Markus 8, 30, Matthäus 16, 20, Lukas 9, 21, hielt es Petrus für angezeigt, ihm über seine ausflüchtige Stellung zur messianischen Anwartschaft Vorhaltungen vorzutragen, offenbar auf eigene Gefahr, ohne Vorwissen der Jünger. Da nahm ihn Petrus beiseite und schalt ihn und sagte: Da sei Gott vor, Herr, das darf dir nimmermehr widerfahren. Matthäus 16, 22, bei Markus 8, 32b gekürzt, ohne die direkte Anrede, Matthäus V, 22b. Die an dieser Stelle vorliegende nachträgliche Einschwärzung des ursprünglichen Berichtes durch das Dogma der Urgemeinde vom leidenden Messias vermag, so wie die Übermalung heute durch die Ein- und Vorsicht der Kritik abgehoben werden kann, kaum mehr unsere völlige richtige Auslegung zu trüben. Unter dem Firnis des Leidensdogmas liegt da klar, dass der irdische Jesus seinem Hauptjünger ein für alle Male untersagte, seine Person mit der landläufigen Messiaserwartung in Verbindung zu bringen. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Hinweg von mir, Satana, du willst mich verführen, denn du bist nicht göttlich gesinnt, sondern menschlich. Markus 8,33, Matthäus 16,23. Daraus erhält auch die krasse Zurücknahme des obigen Glückwunsches. Beiden Anreden des Petrus lag die Messias-Anwartschaft zugrunde. Der ersten aber entnahm Jesus, er werde als schriftgemäß Bezeugter und in einer metaphysischen Epiphanie gezeugter Sohn des lebendigen Gottes im Sinne des Taufwunders anerkannt. Der zweiten, dass das irdische Messias-Ideal mit mehr oder weniger nationalem Einschlag und also in der Form politischer Machtentfaltung den Jüngern im Sinne liege. Die selbstständige Gottessohnschaft erscheint ihm göttlich, das selbstständige Messiasamt aber menschlich, und zwar ungeschützt nach der teuflischen Versuchung hin. Das um seine Gottessohnschaft die Jünger wissen, beglückt ihn. Das Messias-Ideal der Zeloten aber ihm nahezulegen, empfindet er als eine Zumutung, die ihn entrüstet. Während Lukas versagte und Markus kürzend uns die eigentliche Seelenstimmung wegstreicht, danken wir an dieser wichtigen Stelle dem ersten Evangelisten wieder einmal sein gelegentliches Feingefühl, das uns heute noch völlig klar sehen lässt, als hätten wir modernes psychologisches Material vor uns. Nach diesen Ausführungen sammelt sich aller Nachdruck in den methodischen Folgen des von uns eingenommenen Standpunktes. Caesarea Philippi bleibt bedeutendes geschichtliches Datum, aber unter verneinendem Vorzeichen. Jesus will von der Machtstellung des Messias für sich selbst nichts wissen. Umso mehr liegt ihm am Herzen, dass sich das Wissen um seine überschwängliche Seligkeit auch im Bewusstsein seiner Jünger festsetze. Diese Gewissheit, Gottes gezeugter und erwählter Sohn zu sein, hat sich ihm zu Beginn der dritten Johanneszeit gegenüber dem in der Taufe empfangenen Hochgefühl noch gesteigert und vertieft. Die Verklärung bildet den eigentlichen Scheitelpunkt seines göttlichen Sohnsgefühls. Von da zum Kreuz ist nur noch ein Abstieg von Bergeshöhe. Sollte diese unsere Meinung zutreffen, so hätte sich Jesus selbst für den pneumatischen Gottessohn gehalten, dem auch noch andere Söhne Gottes zur Seite treten konnten, wenn sie unter den vielen Berufenen zu den wenigen Auserwählten gehörten, und das war dann der Fall, wenn sie durch Verhalten und Gesinnung den integralen Zustand gotterfüllter Vollkommenheit erlangten. Aber da sich nun dieser Sohn des guten Gottes nach außen so darbot, dass man ihn für den Messias hielt, so stand Jesus seit Caesarea Philippi unter der beständigen Spannung ob er nicht seinerseits die sich ihm aufdrängende Rolle des jüdischen Messias annehmen, um nicht zu sagen, spielen sollte. Weitere Spuren seines Sträubens finden sich vor. Und Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, nahten sich ihm, um ihm zu sagen, Meister, wir möchten, dass du für uns tätest, um was wir dich bitten werden. Und er sagte ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Und sie sagten zu ihm, bewillige uns, dass der eine zur Rechten, der andere zur Linken neben dir sitze in der Herrlichkeit. Darauf seine Antwort. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder meiner Linken zu bewilligen, steht mir nicht zu, denn die Plätze gebühren denen, die dafür vorgemerkt sind. Markus 10, 35 bis 40, Passim. Bei einem offenbar letzten Aufenthalt in der heimatlichen Wirkungsstätte, nach längerem Fernesein der Grenze entlang, heißt es noch. Und sie kamen nach Kapernaum, und heimgekehrt fragte er sie, worüber habt ihr euch auf dem Wege unterhalten? Aber sie schwiegen still, denn untereinander hatten sie auf dem Wege sich gestritten, wer von ihnen der Größte wäre. Markus 9, 33 folgende. Auch die folgende Anekdote hat sich nicht wirklich so ereignet, wenn Jesus durch Perea, also auf dem linken Jordanufer, nach Jerusalem zog, somit nicht durch Samarien kam. Aber die wiedergegebene Stimmung könnte sich doch irgendwo eingestellt haben. Nun begab es sich, als sich die Zeit seines Untergangs nahte, trieb ihn seine Pflicht zur Fahrt nach Jerusalem. Und er sandte Boten vor sich her. Und als er aufgebrochen war, zogen diese, seine Begleiter, in ein Dorf der Samaritaner ein, um ihm ein Nachtlager zu bereiten. Und man nahm ihn nicht auf, weil er nach Jerusalem ging. Als dies die Jünger Jakobus und Johannes sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir ein Eliasfeuer vom Himmel herabfahren lassen, damit er sie verzehre? Er aber kehrte sich um und tadelte sie. Und sie gingen weiter in ein anderes Dorf. Lukas 9, 51 bis 56. Die seelische Atmosphäre dieses denkwürdigen Schicksalszuges wird hinterher vom ältesten Evangelisten in die anschaulichen Sätze zusammengefasst, und sie fanden sich auf dem Wege hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen her, und sie waren in Staunen befangen, und die hintendran hatten Angst. Markus 10, 32. Sowohl nach der Seite des gestörten psychischen Gleichgewichts, wie auch nach der Seite eines religiös höchst potenzierten Bewusstseinsinhaltes, hat Jesus den Zug nach dem Süden als Prophet im archaischen Sinne, als Nabi als Taumelnder und somit allgemein religionsgeschichtlich gewertet als antiker Ekstatiker angetreten. Der fix Ideelle, aber eben nicht als Idee, sondern als religiöse Triebfülle, in ihm erbrausende Lebensinhalt, bestand in der Gewissheit, der Sohn des lebendigen Gottes zu sein. Er war Gottes Sohn, weil er das Pneuma, eine durchaus metaphysische, gottphysikalische Substanz, in sich aufgenommen hatte. Der Besitz des Pneuma trug in sich nicht die geringste Verpflichtung, nun auch noch die messianische Sendung zu erfüllen. Ja, sie konnte geradezu die Weigerung gegen die Übernahme der Messianität in sich schließen. Offenbar hat Jesus unter der messianischen Sendung den nationalistischen oder sonst einen Aktivismus verstanden. Da schlug seinem am 2. Jesaja geschulten Bewusstsein von der Bestimmung der Gottessohnschaft ins Gesicht. Wenn Markus Jesus als Gottessohn einführt, tut er es, weil Jesus Wunderkraft bewies und Vollmachtstaten ausübte. Vor ihm selbst fügte sich das den hellenistischen Anschauungen ein, von denen er herkommt. Jesus war von den jüdischen Vorstellungen über den Ruachgeist erfüllt, aber seinem göttlichen Lebensgefühl verboten, gleichermaßen Scham und Stolz die Übernahme der nationalen Messiaswürde. Viertens. Jesus nennt sich in der Überlieferung nie Gottes, aber oft Menschensohn. Das war dann der Gottessohn, der nicht Messias sein wollte. Es kann wohl sein, dass gerade die Scheu vor der Messianität und die Abneigung gegen jeden religiösen Aktivismus ihn bewog, die Christusrolle als Schutzfärbung zu übernehmen und bei seinem Auftreten in Jerusalem ein Messias-Mimikry durchzuführen. Zur Täuschung der Feinde, zur Beruhigung der Jünger, die ihn als Christus und nicht anders sehen wollten, oder um in tief innerer Gegenprobe sich selbst zu beweisen, dass er als Gottes Sohn hinter dem nationalen Messias nicht zurückzustehen und seinem Kostüm sich einzupassen vermöge. Diese drei Gründe erklären das Missverständnis, zu dem es kam. In der Absicht unternommen, für die göttliche Urpotenz gegen die wiedergöttliche am klassischen Orte selbst auf dem Tempelberg in Jerusalem die Entscheidung unerschrocken, ja, wenn es sein musste, tollkühn herauszufordern und dem Vorgänger Johannes für den Reichsanbruch Treue zu halten, indem nun auch er sein Leben in die Schanze schlug, erfolgte so der denkwürdige Einzug in Zion. Während wir für die galiläische Wirksamkeit keine genügenden Zeit- und Ortsangaben geliefert erhalten, bildet der Zug nach Jerusalem einen zuverlässigen Faden zur Aufreihung der Ereignisse an seinem Lebensende. Die geschilderten Vorgänge sind nicht mehr bloße Regiebemerkungen der Evangelisten, sie werden wirkliche Berichterstattung. Dem Unternehmen gab, besonders bei der Kraft und Entschlossenheit, mit der es angefasst wurde, der ekstatische Impuls den Antrieb. Die Begleitumstände blitzen jetzt feierlich auf. In der Perea scheint er auf dem Durchzug zum ersten Male wieder seit Empfang der Nachricht vom Tode des Täufers öffentliche Vorträge abgehalten zu haben, wenn auf Lukas hier Verlass ist. Zu seiner eigenen Umgebung, die aus Männern und Frauen bestand, stießen andere Scharen von Festpilgern, wobei Jericho berührt wurde. So konnte er sich an die Spitze einer ansehnlichen Schar setzen, und wir können nicht verkennen, dass der Einzug über den Ölberg planmäßig erfolgte. Er sandte zwei seiner Jünger und sagte ihnen: Geht ins Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr da eintretet, werdet ihr ein Eselsfüllen finden, das noch kein Mensch bestiegen hat. Löst es ab und bringt es her. Und wenn euch einer sagt: Wozu tut ihr das? So sagt: Der Herr bedarf seiner. Und alsobald wird er es hierher lassen. Und sie gingen hin, und sie fanden das Eselsfüllen vor einer Haustüre angebunden, wo die Straße eine Biegung macht, und banden es los. Und einige von denen, die zugegen waren, sagten zu ihnen: Was fällt euch ein, das Eselsfüllen loszubinden? Aber sie antworteten ihnen, wie Jesus gesagt hatte, und man ließ es zu. Und sie brachten Jesus das Eselsfüllen, und sie legten ihren Mantel darüber, und er bestieg es. Und mehrere breiteten ihre Mäntel über den Weg aus und andere Zweige, die sie sich in den Feldern schnitten. Und diejenigen, die voraufschritten, und diejenigen, die hinterhergingen, riefen: Hosanna, gesegnet sei der da kommt im Namen des Herrn. Gesegnet die Herrschaft, die da kommt von unserem Vater David. Hosanna in der Himmelshöhe. Markus 11, 1-10. Dieser palmengeschmückte Einritt auf einem jungen Esel, überdies einem einst tellurischen Symbol, dessen Rücken noch keine Last getragen hatte, war eine spontane, persönlichste Kundgebung, die nur erklärlich ist, wenn man sich seiner Äußerung über den Reichsgotteswert der Kinderseele erinnert. Mehrfach hatte er seinen Jüngern erklärt, es bestehe ein wesentlicher Zusammenhang zwischen dem Kinderzustand und dem einbrechenden Reich Gottes. Das Volk, das ihm beim Einzug zujubelt, indem es Palmzweige schwingt und Kleider auf den Weg spreitet, mag in ihm einen Propheten in der Art des Elias und des Täufers gesehen haben. Für den Messias werden ihn die begleitenden und zuschauenden Scharen nicht gehalten haben. Nur die näheren Anhänger und wer etwa von ihnen ins Vertrauen gezogen war, flüsterten sich das zu. Er selbst aber ritt links auf dem jungen Maultier, weiß sich in seliger Innigkeit völlig in Gott lebend, und wenn sich an ihm die Schrift nach der Weissagung des Deuterozacharia, Zacharia 9,9, erfüllen soll, so weiß er auch, dass es nicht für die strotzende und prunkende Macht ist, dass er einreitet, so entschlossen er auch ist, nun auf seine Art machtvoll aufzutreten. Nun ist hier einer kleinen Episode zu gedenken, die bei Lukas viel weiter in die Leidensgeschichte hineingerutscht ist, wo sie gar nicht mehr hinpasst. Und er sagte ihnen, als ich euch entsandte, ohne Börse noch Sack noch Schuhwerk, habt ihr da an etwas Mangel gehabt? Und sie sagten, an nichts. Und er sagte ihnen, aber jetzt soll der mit der Börse nach der Börse greifen und ebenso nach dem Sack, und wer kein Schwert hat, soll seinen Mantel verkaufen und soll sich eins kaufen. Und das, was mich angeht, muss nun ein Ende haben. Und sie sagten, Herr, hier sind zwei Schwerter, und er sagte ihnen, das genügt. Lukas 22, 35 bis 38. Wo ist der Anlass im Umtext, dass die Erkundigung nach Waffen hinpasste? Der einzige scheint uns die sogenannte Tempelreinigung zu sein. Immer mehr neigt die Forschung dazu, einen eigentlichen Handstreich auf den Tempel darin zu sehen, den Jesus sogar, wie einige meinen, mit einer handfesten Schar nach seinem Einzug gewagt habe. An dem äußersten Aufwand seiner bewussten Entrüstung ist nicht zu zweifeln. Der von ihm hervorgerufene Auftritt hat sich ja nicht nur etwa in seiner Einbildung, sondern als konkreter Vorfall ereignet, auch wenn er von verhältnismäßig wenig Anwesenden bemerkt worden ist. Und er drang in den Tempel ein und machte sich daran, diejenigen hinauszujagen, die verkauften, und diejenigen, die im Tempel kauften, ebenfalls, und er warf die Tische der Makler um und die Stände derjenigen, die Tauben verkauften, und er erlaubte nicht, dass irgendeiner Handwerkszeug durch den Tempel trage, und lehrte und sagte ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus, Bethaus wird es heißen, für alle Völker, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Hohepriester und die Schriftgelehrten hörten zu und suchten, wie sie ihm ans Leben könnten, denn sie hatten Angst vor ihm, weil die ganze Volksmenge entzückt war von seiner Lehre. Und als der Abend gekommen war, verließ er die Stadt. Markus 11, 15 bis 19, Matthäus 21, 12 folgende, 17, Lukas 19, 45 bis 48. Man kann sich sowohl den Einritt in Jerusalem als auch den Putsch im Tempel nach der Bedeutung, die sie für ihn selbst hatten, nicht eindringlich und wesentlich genug vorstellen. Freilich nur mit einem ganz engen äußeren Aktionsradius. Gleich den Geheimräten aller Zeiten und Völker werden es auch die spätjüdischen Volksväter verstanden haben, einen solchen unerwünschten Eklat geschickt zu vertuschen. Die Lage, in der sich Jesus befand, war diese. An sich wäre der Einritt in Jerusalem nicht ernst zu nehmen gewesen, aber es war im Zusammenhang mit der Festwoche ein großes Wesen darum entstanden, das sich herumsprach und für Jesus und seinen Anhang Stimmung machte. Die maßgebenden Kreise konnten nicht wissen, wie es ausschlage, und waren auf der Hut. Wie weit der magische Umgang mit dem Feigenbaum über den engeren Jüngerkreis hinaus bekannt wurde, lässt die Überlieferung nicht erkennen, aber auch das mag im Anschluss an die durch den Einzug hervorgerufene Bewegung nicht außerhalb der Möglichkeit gelegen haben. Der eigentliche Skandal, der sich nicht mehr totschweigen ließ, war die Kundgebung im Tempel. Der Angriff auf die Wechselbänke erfolgte wohl ziemlich genau, wie er erzählt ist. Darf noch das Gespräch von den zwei Schwertern mit zum Vorspann dienen, dann wird eine Szene anschaulich, die sich als treuherziges mittelalterliches Altarbild wohl denken ließe, Jesus in Ausübung seiner Körperkraft, den Stoß mit den Armen führend, in seinem Gefolge zwei Jünger mit Säbeln versehen, vielleicht gar aus Holz, das sie sich ausnehmen wie Kinderspielzeug. Auf den Gesichtern der Gegner aber malt sich Grimm und Angst, denn die Macht steht bei ihm in diesem Augenblick. Auch sonst kommen in der synoptischen Leidensgeschichte Waffen in der Hand der Jünger vor. Beim Erscheinen des Judas in Gethsemane. Aber die, welche mit ihm waren, als sie sahen, was bevorstand, sagten, Herr, sollen wir mit dem Schwerte dreinschlagen? Und einer von ihnen traf den Diener des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus ergriff das Wort und sprach, haltet ein, und indem er das Ohr dieses Mannes anrührte, heilte er ihn. Lukas 22, 49 folgende. Hier liegt deutlich ein bildlicher Vorgang vor, der die politische Paradoxie der Reichsgottesvorstellung durchführt. Die Ohnmacht des Friedensreichs gewinnt die Oberhand und wird deshalb sogar mit dem Machtsymbol des Schwertes ausgestattet zum Zeichen, dass ihr das Feld gehört. Aber die Wunden, die dieses reichsgöttliche Machtinstrument in der Welt der Dinge und Tatsachen schlägt, werden sofort vom Friedensfürsten wieder geheilt. Auch ein ähnlicher Auftritt im Johannesevangelium, da Jesus dem Petrus, der dem hier Malchus heißenden hohen Priesterknecht das rechte Ohr absäbelt, befiehlt, stecke dein Schwert in die Scheide, Johannes 18,11, verrät uns, wie nachhaltig die symbolische Machtdemonstration ihres Herrn auf dem Tempelberg das Gemüt der Urgemeinde in der Erinnerung beschäftigt haben muss. Auch in den geistigen Kämpfen, die er noch zu bestehen hatte, ging es auf Tod und Leben. Sie zeigen seine hohe Begabung auch in Auftritten, wo der Sieg seiner Sache äußerste diplomatische Klugheit forderte. Er schiebt alle an ihn herangetragenen Streitfragen auf ein sowohl als auch hinaus. Von keiner Seite her können die jüdischen Sophisten an ihn herangelangen. Ihre scheinbar korrekten und höflichen Gespräche täuschen ihn nicht über die ihm drohende Gefahr. Er ist aber ein höchst geschickter Fechter, die Gegner kommen nicht zu Streich. Unerschrocken trägt er das eigentliche Thema vor, nennt den entscheidenden Namen des Täufers. Ganz anders als in der Würdigungsrede, wo er sich mit mehr als einem Vorbehalt von ihm unterschieden wissen wollte. Matthäus 11, 7 folgende, Lukas 7, 24 folgende. Macht er nun die Sache des Täufers zu der seinigen. Erst in unübersetzter Erklärung, sodann in zwei Gleichnissen von den ungleichen Söhnen und von dem Weinberge Gottes stellt er sich selber mit Johannes zusammen. Und er sandte einen andern, und diesen nun töteten sie. Er hatte noch einen heißgeliebten Sohn. Er sandte ihn zuletzt, indem er sagte, auf meinen Sohn werden sie Rücksicht nehmen. Aber diese Winzer sagten sich, das ist der Erbe, wohlan, lasst uns ihn töten. Und unser wird die Erbschaft sein. Und nachdem sie sich seiner bemächtigt hatten, töteten sie ihn und warfen ihn außerhalb des Rebberges. Was wird der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Winzer austilgen und wird den Weinberg andern geben. Und sie suchten sich seiner zu bemächtigen, und sie bekamen Angst vor der Volksmenge. Denn sie hatten begriffen, dass er das Gleichnis auf sie gemünzt hatte. So ließen sie von ihm ab und gingen weg. Markus 12, 5 bis 12. Matthäus 21, 37 bis 45, Lukas 20, 12 bis 19. Es erscheint des Weiteren als eine Gegenüberstellung zu der Täufersatzung, dass er das Gleichnis vom Reichsanbruch nicht etwa am Taufstatut oder sonst einem Wasser- oder Reinigungssymbol, sondern an dessen Gegenbeispiel einem Speisesymbol durchführt, in dem großen Bilde vom reichsköniglichen Mahle. Matthäus 22, 1 bis 14, Lukas 14, 15 bis 24. Ob aber überhaupt nicht die große Komposition übersehen wird, nicht an der literarischen Anlage, sondern am inneren Aufbau der Ereignisse selbst, wenn man nur einfach, wie es stets üblich war, eine Anzahl zufällig nebeneinander aufgereihter Gleichnisse und Streitgespräche in der Reihenfolge erblickt vom Eintritt in Jerusalem bis zum Todesanschlag. Folgendes geschah organisch. Erstens, Einzug Feigenbaum-Tempelbesetzung. Die drei großen symbolischen Kundgebungen. Zweitens, das Zubekenntnis zum Täufer mit den begleitenden Gleichniserzählungen. Drittens, die vier großen Auseinandersetzungen über die Grundlagen der Gottesherrschaft. Erstens Vorstoß der Pharisäer, Stellung zum Staat, Kaisersteuer. Zweitens Vorstoß der Sadduzäer, Stellung zum Dogma, Auferstehung. Drittens Vorstoß der Pharisäer, Stellung zum Gesetz, Liebesgebot. Viertens Vorstoß der Pharisäer, Stellung zur Messianität, der Davidide. Viertens, die rücksichtslose Abrechnung mit dem Pharisäertum als der herrschenden Staatsreligion. Fünftens, die große Enderwartungsproklamation der sogenannten kleinen Apokalypse mit den begleitenden Gleichnissen. In dieser Aufreihung herrscht namentlich infolge der mächtigen inneren Steigerung ein System, das innerlich emporwächst und sich auftürmt, statt bloß von einem literarischen Engagement herzurühren. Es ist der grundsätzliche Plan einer abrechnenden Zusammenkunft, wie sie sonst in den Religions- und Kirchengeschichten den Synoden und Konzilien eigen sind, wo eine langwierige Traktandenliste aufgestellt ist und ihrer Abwicklung durch eine wohlüberlegte Tagesordnung harrt. Je weniger hier von vornherein vereinbart worden sein mag, desto mehr war eben die Gegnerschaft in ihrer prinzipiellen Trennung der gegeneinander entbrannten Geister vorbereitet, wie eine linierte Tabelle oder ein gefurchtes Ackerfeld. Die entsprechenden Rubriken und Schubfächer waren aufgezogen, um aufs Neue durch dazugehörige Vorgänge und Erklärungen sich ausfüllen zu lassen. Die oben in unserer Tabelle aufgezählten Hauptvorgänge, die von allen drei Evangelien nach dem Markusplane in einer überwältigenden Eintracht vorgetragen werden, sind organisch untereinander verzahnt und greifen ineinander über. Vielleicht hat nie sonst die Geschichte einen Prinzipienkampf von heftigerer Ladung mit so scharfkantigen Gegensätzen austragen sehen, wie er, woran nicht zu zweifeln ist, ziemlich genau nach dem übereinstimmenden synoptischen Bericht stattfand, als konkreter historischer Vorgang nur mit den Mitteln des Wortwechsels und der Darstellung in Gebärden sowie bei äußerster diplomatischer Geschicklichkeit und Erfahrung der sich befehdenden Parteien. Jesus hatte Sadduzäer, da ihnen alles, was Provinz war, nicht lag, in Galiläa noch nie getroffen. Die Pharisäer überboten sich in übertünchter Höflichkeit, die an Liebedienerei grenzte, und übertaten sich in ihren geflissentlichen Anreden als Rabbi und Meister, die so viel bedeutete als bei uns zu Lande und heute Herr Doktor, was er ja doch genau genommen gar nicht war. Die ganze schließliche unerträgliche Spannung gipfelte in der christologischen Meisterfrage, wie man das nicht durchaus glücklich schon nannte. Denn nun ist es doch mit einem Male er, der fragt. Markus 12, 35 bis 37, Matthäus 22, 41 bis 46, Lukas 20, 41 bis 44. Darin aber legt er die innere Beziehung von Davids Sohn und vom Messias ganz von selbst, ohne dass ihm eine solche Frage persönlich anzüglich gestellt wird, ihnen auf überlegene Art hin wie einen Trumpf. Man möchte fast annehmen, wenn es ihm nicht so sehr ernst wäre damit, in einem Witz. Aber auch an eine erhabene Naivität darf man denken. Wir meinen, gerade an der kniffligen Fragestellung, wieso der Messias von David Herr angeredet werde, da er doch sein Sohn sei, Auslegung von Psalm 110,1, lasse es sich erkennen. So wie Jesus in den letzten Lebenstagen mit den Theologen im Tempel disputiert, so und nicht anders pflegt ein gescheiter, von seiner Meinung durchdrungener Knabe, Erwachsene durch kecke Antworten in Verlegenheit zu setzen. Offenbar wollte man ihm immer schon messianische Ansprüche unterschieben, um ihn zu fassen. Da kam er ihnen kühn zuvor. Er hatte sich als Davids Nachkommen, für den er sich hielt, schon von Zachäus in Jericho und dann auch wieder beim Tempeleinzug feiern lassen. Er benützte das, um den Feinden ihre Schleichwege zu verlegen. Ohne von ihnen angefragt zu sein, griff er auf jene Psalmstelle zu und sagte: Zu wem David Sohn sagt, von dem kann er doch, wo er Herr zu ihm sagt, nicht meinen, er sei der Messias. Das scheint den stillen Sinn zu haben, wenn ich auch königliches Blut in meinen Adern weiß als Davidide. Wie kann ich Messias sein, also mich als Herr von ihm anreden lassen, da er doch mein Ahnherr ist und ich sein Sohn bin? Etwa so wird die sonst kaum noch verständliche Anspielung zu entschleiern sein. Es scheint, als ob Jesus seinen Abschied von der Öffentlichkeit mit dieser sensationellen Schrifterklärung bewusst habe betonen wollen. Noch einmal trat er so vor die versammelte Theologenschaft hin, ganz Rabbi, und überfiel sie mit einer unübertrefflichen Anspielung auf sich selbst, die ihrer Schnüffelei nach seinen vermutlichen Prätendentenabsichten einfach die Spitze abbrach. Ich bin Sohn, wie kann ich dann Herr sein wollen? Damit war die Auseinandersetzung auf ihren Gipfel und zugleich zum Abschluss gebracht. Nun gab es hinüber und herüber nichts weiter mehr zu erinnern. Der Kampf war zu Ende. Der Rest war wieder nicht der ersehnte Reichsanbruch. Nicht die Welt ging unter, wohl aber Jesus selbst. seine letzten Augenblicke, da er sich auf freiem Fuß befand, gehörten den Seinigen. Fünftens. Jesus hat den jüdischen Weltgott in zwei Hälften gespalten und in der einen seinen guten Vater Gott angebetet, in der anderen aber hat er den Satan entlarvt. Zur Erläuterung dieser These noch so viel. Jene syrischen Frühgnostiker waren offenbar noch genügend von der verebbenden apokalyptischen Religionswelle angespült, dass sie aus dieser verschwindenden Bewegung die richtige Folge zogen. Nicht eine Welt, sondern zwei, die schlechte und die gute. Und infolgedessen auch nicht ein Gott, sondern zwei, der Machtgott und der Gütegott. Sie müssen sich messen, und diesem Gotteskampf darf nicht ausgewichen werden. Was aber in dieser Hinsicht dem Paulus anbelangt, so kann man Bernhard Shaw nicht Unrecht geben, wenn er sagt, wenn man einmal die eigentlichen Lehren Jesu fallen ließ und zu Johannes dem Täufer zurückkehrte, war es sehr viel leichter, Heiden zu bekehren als Juden, und der Paulus, der Linie des geringsten Widerstandes folgte, wurde er der Apostel der Heiden. Das heißt rückwärts gefolgert nichts Geringeres, als dass Jesus mit einem ungeheuren Seelenmute sich schließlich das Ziel gesetzt hatte, im Judentum selbst das Judentum zu vernichten. Hellsichtig erkannte Jesus die Verfettung oder Hypertrophie, die am jahweistischen Religionsprinzip im Laufe der Jahrhunderte eingetreten war. Es sollte klares Spiel geschaffen werden auf Erden in Bezug auf Gottes Verehrung. Und da Jesus in diesem Punkt den jüdischen Nationalstolz teilte, dass Palästina das klassische Religionsland der Welt infolge seiner prophetischen Vergangenheit sein musste, so sollte hier nun die unbedingte Entscheidung fallen. Und zwar wurde sie durch ihn nun herbeigeführt. Er wollte, die jüdischen Gottesanbeter sollten sich teilen und die einen sollten verachten, was die anderen anbeteten. Die Innigkeit, mit der Gott zu ihm sprach, und er selbst die Offenbarung vom Vater an die Seinigen weitergab, nachdem er sich in unerschütterlicher Gewissheit seinen Sohn wusste, ist nur mit der unmittelbaren Intimität vergleichbar, die in vorgeschichtlicher Zeit das patriarchalische Leben eines primitiven Beduinenclans in natürlicher Gesundheit darstellt. Vater und Bruder haben dort den ursprünglichen Klang, den ihnen die jesuische Verkündigung zurückgewinnt. Symbiose in jenem vorgeschichtlichen Sinn ist der Inhalt seines eigenen Ebionitismus. Die Gesamtentwicklung der in der Bibel beurkundeten Religion wäre somit auf drei Stufen verteilt. Erstens, bis zur vorexilischen Tempelherrschaft der Könige und Priester, ist Jahwe politischer Machtgott. Zweitens, durch die altisraelitische Hochprophetie wird Jahwe Rechts- und Sittengott. Drittens, der neuen Gesetzlichkeit des Judentums, in der Jahwe zum abstrakten, aber mächtigen Gottpunkt erstarrt, trägt Jesus seinen patriarchalischen, vorprophetischen, lieben Vatergott entgegen. Er geht zum Angriff auf den bisherigen unnatürlichen Gottesglauben über, indem er statt des Erfolges den menschlichen Zusammenschluss und statt der magischen Gewalt das persönliche Beispiel fordert. Befolgt das Beispiel eines irdischen Vorbildes und die daraus hervorgehende Zusammenschließung zu einem religiösen Verein, bietet im Altertum und im Mittelmeerkreise die pythagoreische Legende, da ihre Niederlegung in einem Schrifttum dem Hellenismus angehört, also in den Anfangszügen sicher vor die Bildung der evangelischen Überlieferung zu liegen kommt, namentlich aber, da sie nachweisbar spätestens in der herodianischen Zeit die jüdische Kultur, und zwar nicht nur die hellenistische der Diaspora, sondern auch die rabbinische Palästinas, wirksam beeinflusst hat, so darf über die zum Teil überraschenden Berührungspunkte mit den Synoptikern nicht mit Stillschweigen hinweggegangen werden. Sieht man freilich näher zu, so ist die Originalität der urchristlichen Überlieferung nirgendwo in ihren Zentren bedroht. Es handelt sich, wo die Doublette offensichtlich vorliegt, meistens um solche Perikopen, die sowieso aus kritischen Gründen am Rande der Echtheit liegen. Das breiteste Beispiel bietet die Parabel vom reichen Mann und armen Lazarus. Diese eingehende Ausschmückung des Einzelschicksals in einem Leben nach dem Tode will nicht recht zu Jesus passen. Nun wird ihre Herkunft aus der Tantalidensage dargetan und dadurch die Überlieferung eher entlastet als beschwert. Lukas 16, 19-25. Die Überlegenheit des beschaulichen Lebens über das Praktische, nebst einem Lob für geistliches, weltabgewandtes Wesen, wird im Pythagoras-Roman an der Geschichte zweier Schwestern beleuchtet, in einem Gleichnis, das Pythagoras dem Leon berichtet, lange ehe zeitlich Jesus bei Maria und Martha, Lukas 10, 38-42, einkehren konnte. Ebenso verhält es sich mit der Berufungsgeschichte der ersten Jünger, die ihres Zeichens Fischer sind. Besonders der Hauptjünger Abaris erscheint wie ein pythagoreischer Vorläufer des Petrus. Das Hijra-Motiv meldet sich sehr ausgeprägt in der Übersiedelung von Crotona nach Metaponte. Jenes wäre dann das Prototyp von Nazareth, dieses von Kapernaum. Das Schärflein der Witwe, Markus 12, 41, Lukas 21, 1, besitzt eine ganze zwischenreligiöse Vorgeschichte, die eine ebionitische Idealfigur durch die verschiedenen Länder und Glaubensformen wandern lässt. Das Beispiel der rabbinischen Literatur erzählt von einer Armen, die ihre letzte Handvoll Weizenmehl auf den Altar legt. Die Pythagoras-Legende enthält das alte Motiv vom frommen armen Bauern, der bald in Hermonie, bald in Methydrion, bald in Delphi zu Hause ist. Seiner winzigen Spende wenden die Olympischen ihre besondere Gunst zu, weil sie den Hekatomben der Reichen keinen Geschmack mehr abgewinnen. Die hauptsächlichen Züge des Pythagoras-Romans oder seiner eigenen Quellen, deren Nachwirkung sich überzeugend in der synoptischen Überlieferung wiederfindet, liegen in einer anonymen Volksfrömmigkeit, die ihrerseits wieder in urreligiösen Glaubensbeständen wurzelt. Mehr als zufällig herbeigewehte Flocken, die an einem festen Grundblock außen hängen blieben, sind aber alle diese nachweisbaren fremden Angebinde der Synoptiker nie. Ernsthafter würde die Selbstständigkeit der Überlieferung von Jesus in Frage gestellt sein, wenn auch die literarischen Schablonen des Pythagoras-Romans die Struktur der Synoptiker bestimmt hätten. Auffallend ist, dass die Reihenfolge der innerlich unverbundenen Anekdoten beim Eintritt in Judäa mit der Anordnung von pythagorisierten Parallelen gleichen Inhaltes einige Ähnlichkeit aufweist. Aber auch hier bleibt die erste Verblüffung in der Luft schweben. Die Berührungen sind viel zu spärlich, als dass die Souveränität des synoptischen Gutes ernstlich gefährdet wäre, ganz abgesehen von dem Übereifer, die entdeckte Fährte lückenlos auszukundschaften. Da wird denn manchmal aus lauter Gewissenhaftigkeit auch die unwahrscheinlichste Möglichkeit an den Haaren herbeigezogen. Was über Pythagoras 600 Jahre lang sich zusammenstammelte, ohne den zerfetzten Zustand zu überwinden, hat über Jesus sich in 30 oder 40 Jahren greifbar geballt und gestaltet. Und nicht nur der Erinnerungsstoff, auch dessen durch und durch seelische, also psychologisch auszudeutende Beschaffenheit, sichert den Synoptikern ihre unantastbare Überlegenheit auch als geschichtliche Quelle. Die drei ersten Evangelien enthalten die Verkündigung von dem durch Jesus wahrgenommenen Gott, den er sowohl in sich selbst als in der Welt entdeckte. Diese Botschaft kam aber nur der Welt zu Gehör und Gesicht in der Gestalt eines Kampfes auf Leben und Tod mit den jüdischen Volksvätern. Das Ergebnis war die für alle Zeit erfolgte Trennung jenes wahrgenommenen Gottes von einem bloß vorgestellten Gott. Es entlud sich dieser weltspaltende Unterschied des Gotterlebnisses in der sich völlig ausschließenden Auffassung der Sünde in beiden Lagern.